Ich hab dich lieb. Das ist ein Satz, den wir doch gerne hören, oder? Ich hab dich sehr lieb. Ob das der Ehepartner oder die Ehepartnerin sagt oder unsere Kinder oder ein guter Freund. Diese Worte, wenn sie ehrlich gemeint sind, wirken wie Balsam für die Seele. Und ich muss bekennen, nach fast 25 Jahren Ehe höre ich diesen Satz immer noch gern von meiner Frau. Und ich weiß, dass sie ihn auch gerne hört von mir. Und wir sind beide der Meinung, auch wenn dieser Satz oft inflationär gebraucht wird und sicherlich auch von manchen missbraucht wird, weil sie damit im Grunde nichts anderes meinen, als ich liebe mich selber, ist es doch sehr wichtig, in einer Freundschaft, in einer Ehe, sich das immer wieder gegenseitig zu sagen. Du?
Ich.
Ja, liebe Ehemänner, wann habt ihr das letzte Mal eurer Frau gesagt, dass ihr sie lieb habt? Ehefrauen? Wann habt ihr das letzte Mal das eurem Ehemann gesagt, du, Schatz, ich hab dich gern, ich hab dich lieb? Wir haben gerade noch diesen kleinen Chorus hier gesungen, ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Ich glaube, wenn wir hier Gottesdienst feiern und unseren Herrn anbeten mit Liedern und mit eigenen Worten, dann ist das alles ein gemeinschaftlicher Ausdruck unserer Liebe zu unserem Gott. Im Grunde sagen wir, Herr, ich hab dich lieb. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als wir hier das Thema Anbetung buchstabierten und auch eine Predigtreihe zu diesem Thema hatten und ich mir unsicher war, ob das Anliegen wirklich ankommt, da sagte mir einmal ein Bruder aus unserer Gemeinde, du kannst nur schwer erwarten, dass die Leute hier bei uns in unserem Kulturkreis Gott, den sie nicht sehen, in der Anbetung sagen, dass sie ihn lieb haben, wenn sie das nicht einmal ihrer eigenen Frau sagen können, die sie jeden Tag sehen und mit ihr im Bett liegen in der Nacht. Was soll ich dazu sagen? Ich kann nur sagen, wenn wir bedenken, ja, jeder hat seinen Hintergrund, jeder kommt, ist geprägt von seiner Kultur. Auch wenn wir alle von unserer Kultur und unserem Umfeld und unserer Herkunftsfamilie und unserer Erziehung geprägt wurden, müssen wir nicht so bleiben, wie wir sind, wenn wir zu Jesus kommen. Haben wir gerade heute auch schon gesungen, übrigens. Wir bleiben nicht, wie wir sind, wenn wir lebendig sind in Christus. Wir verändern uns. Und was wir eigentlich am meisten lernen wollen, ist so zu lieben, wie Jesus liebt. Und das bedeutet auch, dass wir unsere Liebe äußern durch ehrliche Worte. Und zwar, indem wir Gott und auch einander immer wieder sagen, ich liebe dich. Ich habe dich sehr lieb. Du bist mir wertvoll. Ich wünsche dir nur Gutes. Übrigens, wie würden wir reagieren, wenn zum Beispiel der Engel Gabriel bei uns im Schlafzimmer, während wir beten, erscheinen würde und sagen würde, du bist sehr geliebt. Das ist dem Propheten Daniel übrigens dreimal passiert. Und ich habe es unlängst gelesen. Daniel ist am Beten. Er redet mit Gott. Was tut er, während er mit Gott redet? Er bekennt seine Sünden und die Sünden seines Volkes. Und plötzlich erscheint der Engel Gabriel und er berührt den Daniel und sagt zu ihm, als du anfingst zu beten, da ging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Und dann in Kapitel 10, Vers 11 geschieht das Gleiche noch einmal. Daniel ist erschöpft von dem Empfang dieser Offenbarung, von dem, was er gerade gesehen hat, was in der Zukunft alles passieren wird. Und dann kommt der Engel und er rührt ihn wieder an, sodass er sich, Daniel, auf seine Knie und Hände stützen konnte. Das finde ich so toll beschrieben, dass Gabriel nicht nur zu Daniel redet, sondern ihn auch wieder berührt. Sehr wahrscheinlich seine Hand auf seine Schulter legte oder auf sein Haupt, ich weiß es nicht. Und dann sagt er ein zweites Mal zu ihm: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt und so weiter. Und dann in Vers 18 und 19 im gleichen Kapitel lesen wir das noch einmal. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er so zu mir redete, wurde ich gestärkt und ich sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Wow, was für starke Worte. Und wie würden wir reagieren, wenn ein Engel uns das sagen würde: Du vielgeliebter Mann, du vielgeliebte Frau, fürchte dich nicht. Nun, meine lieben Geschwister, liebe Freunde, die ermutigende Wahrheit ist, wer an Jesus Christus glaubt, wer eine lebendige Beziehung zu Gott hat, zu dem sagt Gott selbst: Du bist sehr geliebt. Lass uns noch den Epheserbrief aufschlagen und aus dem zweiten Kapitel die Verse 4 bis 5 lesen. Wer seine Bibel nicht dabei hat, kann den Text auch auf der Leinwand verfolgen. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Mein Lieben, was hier steht, ist besser als die Stimme eines Engels. Das sind Worte, die uns der Heilige Geist durch den Apostel Paulus sagt. Und er sagt hier im Grunde: Wenn du mit Christus lebendig bist, bist du auch sehr geliebt. Lebendig und sehr geliebt. Das sind wir in Christus. Und das ist eine wunderbare Nachricht. Lass uns diese Verse ein bisschen anschauen. Dieser Vers 4, er markiert ja in dem Bibelabschnitt eine gewisse Wende, die durch dieses kleine Wörtchen, diese Konjunktion doch eingeleitet wird. Und um diesen Vers noch besser zu verstehen, sollten wir auch die vorigen Verse 1 bis 3 noch lesen. Da schreibt der Paulus: Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet auch euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Da wird uns in knappen Sätzen gesagt, wie Gott den Menschen sieht, der keine Beziehung zu ihm hat. Im Grunde wird ein Blick auf das Einst, auf die Vergangenheit ohne Christus geworfen. Und was sagt hier das Wort? Es sagt: Einst wart ihr geistlich tot. Das Vorzeichen eures Lebens war bestimmt durch ein Minuszeichen. Es ist eine harte Diagnose über den Zustand des Menschen ohne Gott. Aber jeder Arzt weiß, auch ohne eine genaue Diagnose gibt es keine Therapie. Und im Laufe der Menschheitsgeschichte haben die Religionen, die verschiedenen Geistesströmungen immer wieder versucht, für den Menschen die richtige Diagnose zu finden. Die Griechen zum Beispiel, die meinten, das Problem des Menschen sei lediglich, dass seine göttliche Seele in einem irdischen Leib gefesselt sei. Und später kam die Strömung des Humanismus auf, wo man glaubte, der Mensch, ja, der hat ein paar Macken, aber eigentlich im Kern ist er gut. Jahrhundertelang hat man auch in der Kirche das so vertreten, die Natur des Menschen sei durch die Sünde nur geschwächt. Der Mensch, er könnte durchaus die Gebote Gottes halten, nur eben nicht vollkommen. Er kann sie nicht so halten, wie es eigentlich nötig wäre. Das Letzte, was zum Heil noch fehle, müsse dann die Gnade tun. Aber die Diagnose über den Zustand des Menschen lautet hier ganz anders, nämlich geistlich tot. Es ist sehr eindrücklich, wie Gottes Geist das hier durch Paulus sagt. Ihr wart früher einst Tote. Und wie er das hier so beschreibt, da kann man schon erkennen, er spricht hier nicht vom Tod um des Todes willen, sondern um zu diesem göttlichen Aber zu kommen, um dahin zu kommen, dass er sagen kann, das Leben Gott ist stärker als der geistliche Tod. Mit ihr in Vers 2, da meint er die Nichtjuden, die Heiden. Aber dann in Vers 3 spricht er mit wir sein eigenes Volk an, das Volk Israel, das schon Gottes Wort hatte. Und er sagt, ob ihr als Heiden das Wort Gott nicht hattet, nicht kanntet, oder ob wir als Juden es hatten, aber nicht uns danach gerichtet haben, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ihr wart tot in euren Verfehlungen und Sünden und wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden. Das war unsere Lage. Deutlich wird hier, dass die Sünde dafür zuständig ist, dass ein Mensch getrennt ist von diesem ewigen Leben. Es geht darum, dass man das, was Gott gesagt hat, eigentlich ignoriert. Dass man das, wozu Gott uns bestimmt hat, nicht lebt. Dass man in seinen selbstsüchtigen Gedanken sein Leben gestaltet und das tut, was man einfach in seiner Selbstbesessenheit tun will. Das Ich steht im Mittelpunkt des Universums. Und alles wird von dieser Haltung aus motiviert. Im Tun und im Lassen können Verfehlungen erfolgen. Und dann haben wir hier dieses Wort Sünden, ein recht unpopuläres Wort heute. Was sind Sünden? Es sind im Grunde Zielverfehlungen. Wo Gott sagt, das ist eigentlich das Ziel, das ich bestimmt habe für dich, Mensch. Dass du glücklich bist. Und du wirst nur glücklich sein, wenn du in dieser Beziehung mit mir lebst, wenn du erkennst, dass ich der Mittelpunkt des Universums bin und dich segnen will und wir Gemeinschaft haben können. Dazu habe ich dich geschaffen. Das ist das Ziel, das Gott vorgibt. Aber der Mensch, er ignoriert dieses Ziel. Er lebt an dieser Bestimmung vorbei. Und das ist Zielverfehlung. Sünden und Verfehlungen haben zur Folge, dass Menschen getrennt sind von dem ewigen Leben, dass sie geistlich tot sind. Das ist die Diagnose Gottes über den Zustand des natürlichen Menschen, geistlich tot. Und wenn man geistlich tot ist, dann hat man kein richtiges Gespür für Gott. Und wenn man was von Gott hört, dann bedeutet einem das nicht viel. Das ist geistlich tot. Natürlich gibt es irgendwelche Ersatzformen, wo man versucht, Sinn zu finden, Leben zu finden. Manche Leute, die behaupten, ja, ich habe wirklich Leben gefunden, ich bin lebendig. Aber sind sie das wirklich? Alle möglichen Religionen, alle religiösen Übungen, sie können nicht das Leben aus Gott ersetzen. Letztlich gehören auch sie zu diesem ganzen Bereich tot. Geistlich tot. Und natürlich können geistlich tote Menschen leiblich sehr lebendig sein. Sie können zur Oper gehen, sie können Geld verdienen, sie können sehr erfolgreich sein, sie können Sport betreiben, sie können in Urlaub fahren, sie können das Leben genießen und sich sehr wohlfühlen. Und wenn Sie meine Predigt hören, würden Sie sagen, Mann, ich weiß doch nicht, was du hast. Ich fühle mich doch wirklich sehr, sehr lebendig. So ging es mal einem Prediger, der auch auf der Straße, es gibt ja so Leute, die sich da berufen fühlen, auf der Straße hinzustehen und das Evangelium zu verkünden. Und da war so ein Mann, der ist auf der Straße gestanden und hat die frohe Botschaft verkündigt. Und ein selbstbewusster Jugendlicher, der hat ihn unterbrochen und gesagt, hey Alter, du sprichst hier immer von dieser Last der Sünde. Ich fühle keine Last. Wie viel wiegt denn die Sünde? 10 Kilo, 20 Kilo, 50 Kilo? Alle haben natürlich gelacht, die da umherstanden. Und dann antwortete dieser mutige Prediger, junger Mann, sag mir mal, wenn du eine Last von 100 Kilogramm auf einen toten Menschen legst, auf seine Brust, wie viel fühlt er wirklich davon? Natürlich nichts, sagte der Jugendliche, Tod ist tot. Und dann sagt der Prediger, der Mann fühlt keine Last, weil er geistlich tot ist. Der Mensch getrennt von Gott ist geistlich tot in seiner Sünde. Und in diesem Zustand hat er keine Liebe zu Gott. Er liebt sich selbst. Und wenn er ein bisschen moralisch ist, liebt er auch noch ein paar Menschen in seinem Umfeld. Aber er lebt eigentlich emanzipiert. Er will sich selbst verwirklichen und ist sich seines geistlich toten Zustands gar nicht bewusst. Und noch etwas. Es ist nicht nur die Sünde, die für diesen Zustand zuständig ist, sondern hinter der Sünde steht jemand, der Interesse daran hat, dass Menschen in der Sünde leben und in diesem Getrenntsein auch verbleiben. Der Paulus spricht auch davon, dass ihr die Heiden euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet habt, also entsprechend dem, was einfach zu dem Grundmuster, zu dem scheinbar Normalen in dieser gefallenen Welt gehört, und dass sie dem gefolgt sind, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Diese Weltzeit, so stellt das Wort Gottes hier ganz nüchtern fest, wird durch diese Geist das Macht der Finsternis beeinflusst. Und damit wird deutlich, wer hier gemeint ist. Wer ist dieser Geist? Der Widersacher Gottes. Sauron gibt es wirklich. Außerhalb des Bereichs, wo Jesus herrscht, wo Menschen Jesus gehören, wo Menschen mit ihrem Leben die frohe Botschaft angenommen haben, da ist diese dunkle Macht am Wirken. Und damit wird jedem Menschen, der die Freiheit in Jesus erfahren hat, deutlich, wie wichtig es ist, dass wir als Menschen des Lichts, als diejenigen, die jetzt lebendig sein dürfen, alles dran setzen, damit andere von dieser Botschaft von Jesus hören. Und deshalb müssen wir als Gemeinde unseren Auftrag ernst nehmen und hinausgehen in diese Welt, auf diesen geistlichen Friedhof und die Botschaft vom Leben verkündigen. Es gibt diesen Ort, wo die Balken sich kreuzen und das Vorzeichen geendet werden kann. Aus einem Minus wird ein Plus. Aber wenn es um diesen Auftrag geht, dann müssen wir uns auch eines bewusst sein, das ist auch ein geistlicher Kampf. Christsein, gerade wenn es darum geht, anderen Menschen die frohe Botschaft zu sagen, ist eben nicht nur so ein harmloses Geschehen, ein bisschen christlicher Aktivismus, sondern das ist ein geistlicher Kampf. Denn die Menschen, die aus dem geistigen Tod zum Leben kommen sollen, die unterstehen dieser Macht des Geistes, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen, so sagt es Paulus. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass Menschen da herauskommen, befreit werden, frei werden, neu werden. Aber eines ist auch klar, eine menschliche Therapie gibt es nicht für den Zustand des unerlösten Menschen. Kein verändertes Umfeld, keine religiöse Bestrebungen kann die Verbindung zu Gott herstellen. Wo wir es mit dem Tod zu tun haben, ist alle menschliche Therapie zu Ende. Vor einem geistlich Toten, da stehen wir wie die Jünger vor dem Grab des Lazarus. Wir können den Stein wegwälzen und das ist unsere Aufgabe. Wir können die Balsam-Mir-Tücher da von der Leiche entfernen. Auch das ist unsere Aufgabe. Aber lebendig machen kann nur einer. Und das sagt uns hier der Paulus in den Versen 4 und 5 mit großer Begeisterung. Es gibt eine göttliche Therapie, es gibt dieses göttliche Aber. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Einst waren wir geistlich tot. Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns durch und in Christus lebendig gemacht hat. Auf dieses Jetzt kommt es letztlich an. Er kam zu uns, als wir uns selbst nicht helfen konnten und er beschenkt uns mit Leben. Das ist Gnade. Gnade ist das Hauptwort hier. Gott hat aus Barmherzigkeit uns lebendig gemacht. Das heißt nicht, weil wir irgendwelche Leistungen erbracht hätten, sondern weil er Erbarmen hat mit diesem Zustand des geistlichen Todes. Erbarmen hat mit dem, was Menschen, dass Menschen gebunden sind, weil er Erbarmen hat und weil er uns unendlich liebt. Deshalb sind wir geistlich nicht mehr tot, sondern lebendig. Und wenn Paulus hier von der Liebe schreibt, dann meint er die göttliche, die Agape-Liebe, diese Liebe, die darauf aus ist, sich zu verschenken, ohne auf Vorleistung zu warten, weil Gott uns liebt und weil er sich unser erbarmt, hat er uns mit Christus lebendig gemacht. Der geistliche Tod ist zu Ende, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und da übernimmt er nicht einfach nur eine Religion, sondern da geschieht das Wunder, dass Gott sein Herz, das vorher geistlich tot war, lebendig macht für eine Beziehung mit Gott. Und mancher erlebt das so, dass er das geradezu spürt, wie er, der geistlich tot war, beschenkt ist mit Freiheit, beschenkt ist mit Leben. Andere spüren es gefühlsmäßig vielleicht weniger, aber sie merken im Laufe der Zeit, wie die Dinge anders geworden sind in ihrem Leben. Sie merken, dass sie jetzt ein Verlangen, eine tiefe Sehnsucht haben nach dieser Beziehung zu Gott. Sie haben Hoffnung, sie haben Leben, das auch über den leiblichen Tod hinausgeht. Und deshalb kommt der Renate Rieck ihrem Bruder Reini am Donnerstag vor einer Woche sagen: Reini, jetzt warte ich einfach auf den Feuerwagen Elia. Und sie konnte ihrer Nichte beim Verabschieden, die viele Fragen über den Himmel hatte, in ihrer Art sehr gelassen sagen: Ich gehe schon mal voraus, um zu spickeln, wie es im Himmel ist. Renate konnte diesen Plan, den Gott für sie vorgegeben hat, letztlich im Frieden annehmen, weil sie absolut überzeugt war, das Beste kommt noch. Meine tiefste Sehnsucht wird erst im Himmel erfüllt. Sie wusste, wenn ich tot bin, da bleibt meine irdische kranke Hülle hier. Aber mein Geist, meine Seele ist lebendig und ich gehe zu dem, der mich schon mal auferweckt hat, mir neues geistliches Leben geschenkt hat, weil er mich so sehr liebt. Als wir zum Glauben kamen, liebe Geschwister, war das wie so eine Totenauferweckung, so sagt es Paulus hier. Und darum geht es auch, wenn wir das Evangelium verkündigen wollen. Und wir haben uns das auch auf die Fahne geschrieben, in unserer Vision und in unserem Auftrag. Da geht es im Grunde um Totenauferweckung. Wir können nicht, auch noch mit so schönen Worten, jemanden in das Himmelreich hineinreden. Mit Tricks und Drängen und Manipulationen lässt sich da nichts machen. Man kann auch, wenn man sein Zeugnis oder das Evangelium verkündigt, letztlich immer nur beten, Herr, ich bin nur ein schwacher Zeuge, ein schwaches Werkzeug. Und auch jetzt, wenn ich mein Zeugnis, meine Geschichte, wie ich dich erlebt habe, weitersage, dann tue ich das in dem Bewusstsein, dass du das Wunder bewirken musst. Das unbegreifliche Wunder, dass ein geistig toter Mensch lebendig wird. Mehr können wir nicht tun. Es ist einfach ein Wunder, dass Gottes Geist ein Herz trifft und neu macht. Es ist dieses Wunder, das einem beim Lesen oder beim Hören des Evangeliums einfach die Augen aufgehen für die Schönheit Gottes, für die Schönheit des Herrn Jesus, für die Schönheit des Erlösungswerkes. Und man wird beschenkt mit diesem neuen geistlichen Leben. Man wird lebendig. Wenn Gott uns rettet, dann wird seine Auferstehungskraft wirksam. Er ruft etwas in uns ins Dasein, was vorher nicht da war. Das ist Gnade. Und jedes Mal, wenn wir das Mahl des Herrn feiern, steht uns immer auch dieses Einst und das Jetzt vor Augen. Wir verkündigen ja den Tod des Herrn, der uns die Rettung gebracht hat. Und wir blicken immer zurück. Denken, ja, das war ich einst, aber durch Gottes Gnade bin ich lebendig geworden. Einst war ich geistlich tot, jetzt aber bin ich lebendig und ich bin geliebt. Und das weckt in uns Dankbarkeit, das schürt die Flamme des Lobpreises und ich bin so dankbar, dass ich das sicher wissen darf. Ich bin lebendig und geliebt. Diese Stimme Gottes in seinem Wort zu hören, die tröstet und beflügelt mich immer wieder. Und ich wünsche uns, dass jeder von uns hier diese Stimme in seinem Herzen jeden Tag hören kann. Du bist in Christus lebendig gemacht und du bist geliebt. Und wenn in dieser kommenden Woche Hunderte von Stimmen auf uns einsprechen, diese verführerischen Stimmen uns immer wieder einflüstern wollen, was du tust, was du hast, das gibt dir Macht. Du bist, was andere von dir sagen. Dann lasst uns ihnen entgegen, nein, nein, nicht mein Erfolg und auch nicht mein Ansehen, auch nicht meine Macht definieren mein Leben, sondern wer ich in Christus bin. Und in ihm bin ich lebendig und geliebt. Lass uns beten. Lieber Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Heiland, unser Erlöser, das Lamm Gottes geworden bist. Herr, es ist allein Gottes Erbarmen, Es ist Gnade, dass wir an dich glauben können, dass wir eine Beziehung zu dir haben. Dass uns die Augen geöffnet wurden für deine Schönheit, für deine Herrlichkeit, für dein Erlösungswerk. Herr, dass wir überhaupt das glauben können und dir vertrauen dürfen, ist ein Geschenk. Und wir danken dir und loben dich und preisen dich dafür. Und Herr, wir bitten für viele Menschen, die wir sehr lieb haben, die diese Beziehung zu dir nicht haben. Herr, offenbare du dich ihnen. Berühre sie und lass sie einfach dieses Wunder erleben, der Neugeburt, dieses Wunder erleben, wie es ist, mit dir in eine innige Beziehung zu kommen, wo man frei wird, neues, ewiges Leben bekommt, lebendig wird in dir und wirklich ganz tief in seinem Herzen spürt, wieso sehr du uns lieb hast. Und wie du so wie der Vater des verlorenen Sohns mit offenen Armen wartest, möchte ich bitten, dass du uns als Gemeinde so ausrichtest und stärkst, dass wir unseren Auftrag ernst nehmen, dass wir verstehen, wir sind Botschafter an deiner Stadt. Renate hat das gelebt in Nepal, in ihrem Umfeld. Aber jeder einzelne von uns ist berufen, ein Zeuge deiner Liebe und deiner Wahrheit zu sein. Egal wo wir leben, wo du uns hingestellt hast, ich bitte dich von ganzem Herzen, entfache neu unsere Liebe für die Menschen, die dich nicht kennen. Und wir wollen sie nicht als Missionsobjekt betrachten, sondern einfach ein Kanal sein deiner Liebe zu ihnen. Ein Kanal deiner Liebe in diese Welt. Herr, dass dieser Fluss der Liebe fließen kann durch unsere Gemeinde, in diesen Ort, in unsere Stadt hinein. Befähige uns dazu durch deinen Geist. Amen.